Dies ist der Predigt-Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und beschenkt werden, um andere Menschen zu beschenken.
Vor ein paar Jahren stand meine Frau Silke und ich in der Nähe von Tel Aviv an einem Bahngleis. Wir warteten auf unseren Zug zum Flughafen Ben-Gurion nach wunderschönen 14 Tagen Ferien und er sollte gleich eintreffen. Und es schien alles perfekt zu laufen. Der Zug kam, wie wir Schweizer das gewohnt sind, auf die Minute pünktlich. Wir packten unser ganzes Gepäck, stiegen dort ein und waren total glücklich, bis der Zug abgefahren war. Dann schauten wir auf das Display in dem Zug und stellten fest, dieser Zug fährt nicht nach Ben-Gurion, sondern nach Beersheba in der Wüste Negev. Wow, unser Puls stieg von einer auf der anderen Sekunde auf 180 und wir haben nur noch eins überlegt, wie kommen wir hier raus? Am Flughafen fliegt ja meistens zu einer gewissen Zeit ein Flugzeug ab und Beersheba 3 Stunden, das wäre definitiv zu weit gewesen. Zum Glück konnten wir einige Kilometer danach aussteigen und wir haben die Gnade des israelischen Bahnsystems erfahren. Wir durften gratis zurückfahren und dann den nächsten Zug nehmen. Wir haben es noch geschafft. Ich war so fixiert auf die richtige Zeit, dass ich in den falschen Zug gestiegen bin. Wenn wir in der Offenbarung lesen, dann stehen wir manchmal in der Gefahr, uns zu arg an den Zeichen der Zeit festzumachen und zu wenig auf die Inhalte zu schauen, um die es wirklich geht. Und diese Geschichte verdeutlicht uns vielleicht auch so, die Offenbarung sagt uns besonders in diesen Kapiteln 13 und den folgenden, Jesus Christus wird wiederkommen, also der Zug, der uns dann wirklich nach Hause bringt. Aber bevor er kommt, wird noch ein falscher Zug kommen. Also steig nicht überall ein. Schau nicht nur auf all das Gerede der Zeichen der Zeit und spring auf jeden Zug auf, sondern prüfe genau die Inhalte, um die es geht. Denn es wird ganz entscheidend sein, in der letzten Zeit zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden zu können. Das ist das Ziel, glaube ich, auch dieses Textes heute Morgen, den wir anschauen, uns vor Verführung oder für Verführung zu sensibilisieren. Lukas hat am letzten Sonntag über den Antichristen gesprochen. Ich spreche heute über den sogenannten falschen Propheten. Symbolisch im Bibeltext ist das zweite Tier, das aus der Erde hervorsteigt. Wir lesen einfach mal diesen Text miteinander. Ich sah ein zweites Tier aufsteigen aus der Erde. Es hatte 2 Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drachen. Und es übt alle Macht des ersten Tieres aus vor seinen Augen und es macht, dass die Erde und die darauf wohnen, das erste Tier, also den Antichristen, anbeten, dessen tödliche Wunde heil geworden war. Und es tut große Zeichen, sodass auch Feuer vom Himmel auf die Erde fallen lässt vor den Augen der Menschen und es verführt, die auf Erden wohnen, durch die Zeichen, die zu tun, vor den Augen des Tieres ihm Macht gegeben ist. Und sagt denen, die auf Erden wohnen, dass sie ein Bild machen sollen dem Tier, das die Wunde vom Schwert hatte und lebendig geworden war. Und es wurde ihm gegeben, Geist zu verleihen dem Bild des Tieres, damit das Bild des Tieres reden und machen könne, dass alle, die das Bild des Tieres nicht anbeteten, getötet würden. Und es macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen machen an ihre rechte Hand oder ihre Stirn und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Bis hierhin. Wer gut aufgepasst hat, fragt sich jetzt gleich mal, wo erscheint in diesem Text der Begriff des falschen Propheten? Er erscheint in diesem Text nicht. Aber wenn wir in Offenbarung 16, Vers 13 gehen oder in Offenbarung 19, Vers 20 oder in Offenbarung 20, Vers 10, stellen wir fest, dass dieses zweite Tier identisch ist mit dem, was dort als der falsche Prophet beschrieben wird. Heute Morgen beschäftigen wir uns so mit der Strategie der Verführung, denn wir wollen ja lernen, das ist das Thema oder die Frage dieser Predigt, wir wollen ja lernen, wie wir dieser Verführung oder Irrlehre widerstehen können. Zuerst einmal schauen wir uns diesen falschen Propheten an. Worin besteht sein Wesen, wie wird er beschrieben? In der Symbolsprache wird er beschrieben als ein Tier mit zwei Hörnern wie ein Lamm. Das löst erst einmal total Jö-Effekt aus, oder? Also Jö, so einem drolligen Lamm kann doch niemand widerstehen. Vor diesen Hörnern wird sich niemand fürchten. Fazit, der falsche Prophet ist eine gewinnende, charismatische Gestalt, die die Massen in Bann ziehen kann. Und zwar auf solch eine Weise, dass die Menschen tatsächlich glauben, das ist absolut gut und richtig, was von diesem falschen Propheten kommt. Doch das zweite Tier hat auch eine andere Seite. Es redete wie ein Drache. Und diese beiden Beschreibungen zeigen diese manipulative Gefährlichkeit des falschen Propheten. Er erscheint wie ein Lamm, aber was er verkündigt, ist brandgefährlich. Diese verführerische Gefährlichkeit wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass dieses zweite Tier, dieser falsche Prophet, über übernatürliche Kräfte verfügt. Das heißt, das Falsche, was er verkündigt, bestätigt er durch Zeichen, wo die Menschen nur staunen können. Zeichen, die die Menschen in eine Art Trance versetzen, so dass sie blind glauben, was ihnen gesagt wird. Wie der Antichrist viele Vorläufer hat, das haben wir am letzten Sonntag gehört, so hat auch der falsche Prophet viele Vorläufer durch die ganze Heilsgeschichte und auch durch die ganze Geschichte der Kirche hindurch. Schon der Apostel Paulus warnte die Ältesten in Ephesus, denn ich weiß, sagte er, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam. Apostelgeschichte 20, 29 bis 31. Schon hier haben wir diese zwei Richtungen, die uns dann in der Offenbarung wieder begegnen. Diese zwei Richtungen, aus denen die Gemeinde Angriff erlebt, durch die ganze Geschichte hindurch, aber ganz massiert und konzentriert in den letzten Tagen. Nämlich durch reißende Wölfe von außen und zweitens durch Menschen aus der eigenen Mitte, die Verkehrtes reden, die Falsches reden, die falschen Propheten, denn sie reden im Namen Gottes. Im Gegensatz zu den reißenden Wölfen sind die falschen Propheten Wölfe im Schafspelz. Der falsche Prophet ist sozusagen die Manifestation all dieser Geister der Verführung in einer einzigen Person, der Wolf im Schafspelz schlechthin. Welche Rolle hat der falsche Prophet und welches Ziel wird er verfolgen? Hier gibt uns Offenbarung 13 eine klare Antwort. Wir haben das gelesen. Alles, was der falsche Prophet tut, zielt darauf ab, die Anbetung des Antichristen hochzufahren. Das große Ziel ist, dass die ganze Menschheit diesen Antichristus, diesen Ersatzmessias anbetet. Und die manipulative Macht dieses falschen Propheten wird so groß sein, dass die Menschen selbst eine Art Standbild des Antichristen anfertigen werden und sich vor ihm niederwerfen. Es geht so weit, es ist dort so formuliert, dass die Menschen sich an ihrem Körper Zeichen der Zugehörigkeit und Unterwerfung unter diesen Antichristen machen werden, an der Hand oder an ihrer Stirn. Und das Nichtannehmen dieses Zeichens zu einer Art Ausschluss aus dem neuen Kollektiv führt, da bist du nicht mehr dabei, wenn du dort nicht mitmachst, du bist ausgeschlossen wirtschaftlich, gesellschaftlich, existenzmäßig. Ich mache einen kurzen Hinweis, ich musste vieles kürzen in dieser Predigt heute Morgen. Ich habe hinten eine gedruckte Version, die ist auf dem Web. Ich habe dort einen Hinweis, noch einen kleinen Exkurs zu den Zeichen an der Hand. Ihr könnt das dort nachlesen. Fassen wir mal kurz zusammen. Der falsche Prophet hat das Wesen eines Wolfes im Schafspelz. Das heißt, er ist ein Meister der Verführung der Lüge. Sein gesamter Dienst zielt darauf, dass alle Menschen anstatt den wahren Christus den Antichristus anbeten. Eine Art Messias-Figur, welcher sich an die Stelle von Christus setzt. Unsere Aufgabe als Christen besteht darin, diesen falschen Propheten zu entlarven und ihm und seiner Lüge zu widerstehen und noch mehr, bis ans Ende der Zeit das Evangelium der Wahrheit von Jesus Christus auf dieser Welt zu verkündigen. Wie können wir dieses Ziel erreichen? Wie können wir als Kirche Verführung und Irrlehre und falscher Prophetie widerstehen? Erstens, wir müssen das Wesen und die Strategie falscher Prophetie kennen, um sie entlarven zu können. Und das Zweite, wir brauchen ein Fundament, um gegen diese geistlichen Angriffe standhalten zu können. Weil es durch die ganze Heilsgeschichte hindurch schon falsche Propheten gab, können wir zurückschauend auch vieles lernen über die Strategie falscher Prophetie. Erstens, falsche Propheten sind Meister satanischer Verführungskunst. Und diese satanische Verführungskunst, die begegnet uns bereits im dritten Kapitel des ersten Buches Mose. Dort beginnt die Geschichte, sollte Gott gesagt haben. So tritt die Schlange an Eva heran. Eva antwortet verunsichert und nicht ganz korrekt. Und in diese Verunsicherung hinein schiebt Satan seine Lüge. Ihr werdet keinesfalls des Todes sterben. Und plötzlich steht eine alternative Wahrheit, eine Lüge im Raum, die als Wahrheit erscheint. Und um diese alternative Wahrheit jetzt noch attraktiver zu machen, schiebt Satan so eine Art Werbeangebot hinten nach. An dem Tage, an dem ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Hier ist ein Grundschema dieser satanischen Strategie, die auch immer wieder in der Irrlehre und in falscher Prophetie zum Tragen kommt. Schritt 1, Verunsicherung durch Dekonstruktion dessen, was Gott uns als Wahrheit verkündigt hat. Sollte Gott gesagt haben. Zweitens, Platzierung einer Lüge getarnt als neue Wahrheit in dieses Vakuum, in dieses Wahrheitsvakuum hinein wird eine Lüge gepflanzt. Und drittens, Steigerung der Attraktivität dieser Lüge durch Hervorhebung angeblicher Vorteile, wenn wir dieser Lüge folgen. Das ist ganz oft im Leben der Menschen der Vorteil, dass das anscheinend ein Weg mit geringerem Leiden ist. Und das verfängt sehr schnell bei uns Menschen. Das zweite, falsche Propheten treten im Namen Gottes auf und lehren falsche Dinge. Deshalb können sie auch als Irrlehrer bezeichnet werden. Falscher Prophet und Irrlehrer, das ist so nahe beieinander. Wir müssen nicht glauben, dass falsche Propheten uns immer Träume und Visionen erzählen, sondern falsche Propheten sind solche, die im Namen Gottes Falsches sagen. Falsche Propheten reden den Menschen nach dem Mund, ein ganz typisches Kennzeichen der falschen Propheten. Das heißt, sie lehren, was die Leute hören wollen. Das, was bei den Massen verfängt, was ihnen in den Ohren kitzelt, sagt Paulus im 2. Timotheusbrief. Falsche Propheten lenken ab von faktischer Wahrheit und zielen auf die Gefühle ihrer Zuhörer, während sie diese Gefühle gleichzeitig mit ihren Lügen manipulieren. Viertens, falsche Propheten verharmlosen oder leugnen den Zorn und das Gericht Gottes über diese Welt und die Lehre ewiger Verlorenheit. Damit ist oft auch verbunden die Leugnung des Sühnetods von Jesus Christus. Schon vor 80 Jahren hat einer der prägendsten deutschen Theologen, Professor Rudolf Bultmann, geschrieben: Wie kann meine Schuld durch den Tod eines Schuldlosen gesühnt werden? Ein evangelischer Theologe. Welch primitive Begriffe, welch primitiver Gottesbegriff, welch primitive Mythologie, dass ein Mensch gewordenes Gotteswesen durch sein Blut die Sünden von Menschen sühnen soll. Diese Leugnung des Sühnetods von Jesus Christus ist leider tief eingedrungen in die westliche Christenheit bis hinein in den Postevangelikalismus. Und wo es keinen zornigen Gott mehr gibt, da gibt es natürlich schon gar keine ewige Verlorenheit. Und da macht der Tod von Jesus Christus am Kreuz keinen anderen Sinn mehr, als dass er beispielhaft gestorben ist. Wie Eugen Drewermann sagt, er sagt, das, was am Kreuz geschehen ist, ist ein riesengroßes Psychodrama. Jesus lässt sich ans Kreuz schlagen und stirbt dort, um uns zu zeigen, wie wir auf Gewalt reagieren sollen. Das ist das, was noch übrig bleibt von Christus und seinem Kreuz, wenn wir den Sühnetod von Jesus Christus leugnen. Fünftens, falsche Propheten leugnen die Einzigartigkeit der Menschwerdung Gottes im historischen Jesus Christus, also der wirklich auf der Erde gelebt hat, das muss man dazu sagen, leider, als wahrer Gott und wahrer Mensch und als einziger Weg zum Vater. Das kürzeste Glaubensbekenntnis der Christenheit lautet Jesus Christus Kyrios. Jesus Christus ist Herr. Und gegen diese Wahrheit lehnen sich immer mehr synkretistische, das heißt religionsvermischende Ansätze diametral dagegen auf. Der falsche Prophet zielt mit dem, was er lehrt, letztendlich auf so etwas wie eine Welteinheitsreligion. Etwas, unter das sich alle, eine Idee, unter das sich alle unterwerfen sollen. Solche Bestrebungen und Irrlehren werden nicht erst in diesen Tagen kommen. Sie sind ansatzweise bereits heute zu erkennen. Zum Beispiel in der abrahamitischen Ökumene. Die Idee der abrahamitischen Ökumene ist, Friede und Gerechtigkeit durch Jesus Christus, den Sohn Gottes, das Bekenntnis der Christen, passt nicht zusammen zu einem islamischen Bekenntnis, Friede und Gerechtigkeit durch Allah oder zu einem jüdischen Bekenntnis. Also kürzt man alles weg, was man dort wegmachen kann und endet am Schluss, es gibt doch, diese Religionen sind verbunden in dem Gott Abrahams. Dieses Jahr noch wird in Abu Dhabi, in Dubai, dieses Haus der abrahamitischen Familie eröffnet. Ein riesiger Komplex, drei Gotteshäuser mit einem einzigen Grundgeschoss, das komplett und völlig barrierefrei miteinander verbunden ist. Und dort soll ein Institut, ein Lehrzentrum entstehen, das die Brüderlichkeit aller Menschen fördert und diese Religionen näher zueinander bringt. Ich habe nicht gesagt, dass das dort das Haus oder Zentrum des Antichristen ist. Ich sage, hier werden Tendenzen deutlich von einer Vermischung. Es gibt andere Dinge wie das Projekt Weltethos von Hans Küng, der sich zwar gegen eine Vermischung der Religionen ausspricht, aber den Religionen eine übergeordnete Ethik verpasst, die letztendlich dazu führt, dass die Religionen ihren Absolutheitsanspruch aufgeben müssen. Ich könnte noch vieles sagen, aber ich kann es nicht um der Zeit willen. Ich habe es in meinem Skript geschrieben. Pluralistische Theologie der Religionen, Konzept vom universalen Christus, das Konzept Gott 9.0, also nicht 2.0, viel zu wenig, Gott 9.0 von Marion Küstenmacher und so weiter. Falsche Propheten treten ganz oft in einer Kombination auf, wo eine ungesunde Betonung von Zeichen und Wundern stattfindet. Und das bedeutet für uns, wir dürfen uns nicht von Zeichen und Wundern blenden lassen. Wir müssen die Inhalte, die Ziele der Lehre prüfen, die dort dahinter steckt. Führt sie zu Jesus Christus, dem fleischgewordenen Sohn Gottes, oder nicht? Das ist die Frage. Wir beschäftigen uns eigentlich jetzt gerade mit der Frage, wie können wir widerstehen, und haben die erste Antwort angeschaut. Die zweite Antwort ist, wir brauchen ein festes Fundament, um diesen geistlichen Angriffen standhalten zu können. Das geistliche Fundament ist zuerst eine tiefe Liebesbeziehung zu Gott durch Jesus Christus. Der Schlüssel zum Gehorsam gegenüber der Wahrheit ist unsere Liebe zu Gott, die wir durch die Erlösung von Jesus Christus persönlich erfahren. Dem Gehorsam gegenüber der Wahrheit Gottes geht voraus, dass Gott uns mit seiner Liebe in Jesus Christus entgegenkommt. So sagt es Johannes in Kapitel 4, Vers 19 seines ersten Briefes. Lasst uns lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir sind zu einer Beziehung mit Gott bestimmt. Und wenn du diese Beziehung zu Jesus Christus pflegst, wenn sie blüht, pulsiert, wenn sie lebt, dann ist das die beste Waffe gegen jede Verführung. Eine Beziehung, die sich durch all unsere Lebensbereiche zieht und unsere Lebensbereiche gestaltet. Lass mich mal etwas Provokatives sagen. Rechtgläubigkeit ist nicht genug, um dem falschen Propheten zu widerstehen. Wir brauchen eine persönliche, tiefe, lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Dieser Aspekt, der gefällt postmodernen Christen sehr. Ja, yes, Beziehung. Beziehung, Jesus, Person, und als Person ist er die Wahrheit. Da gehen ganz viele Menschen voll mit. Doch dann folgt ein nächster Satz, der bereits eine Lüge ist. Nämlich, dass wir Christen, weil Christus ja in Person die Wahrheit ist, nicht mehr um objektive oder propositionale Wahrheit ringen müssen. Wahrheit als Person und faktische Wahrheit gegeneinander auszuspielen, das ist wirklich gerade sehr in, aber es ist ein totaler Irrweg. Dieser Ansatz erweist sich ja bereits dann als Täuschung, wenn ich nachfrage und sage, ja, an welchen Jesus Christus glaubst du denn? Für uns Christen gibt es da nur eine Antwort, nämlich die, dass wir an den Jesus Christus glauben, der uns in der Heiligen Schrift bezeugt ist. Wir gehen also davon aus, die Bibel ist ein Dokument mit objektivem Wahrheitsgehalt. Das heißt, unsere Liebe zur Wahrheit in Person, zu Jesus Christus, ist untrennbar verbunden mit unserer Liebe zu propositionaler Wahrheit, zu objektiver Wahrheit. Und genau dieses Verhältnis zur Wahrheit ist entscheidend, um dem falschen Propheten widerstehen zu können. Wir brauchen eine Liebe zur Wahrheit. In 2. Thessalonicher 2, Vers 9 bis 11 lesen wir, der Frevler aber wird kommen, durch das Wirken Satans mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern und mit jeglicher Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Und jetzt kommt der Grund. Denn sie haben die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen, dass sie gerettet würden. Und darum sendet ihnen Gott die Macht der Verführung, dass sie der Lüge glauben, auf dass sie gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht glaubten, sondern Lust hatten an der Ungerechtigkeit. Wo finden wir faktische Wahrheit, auf die wir unsere Beziehung zu Jesus Christus gründen können oder wo wir unsere Beziehung zu Jesus Christus, die nötigen Informationen dafür herbekommen? Jesus Christus hat es selbst gesagt, wo wir diese Wahrheit finden. Johannes 17, Vers 17, heilige sie in der Wahrheit, betet Jesus dort. Dein Wort ist die Wahrheit. Das Dritte ist also, wir brauchen eine tiefe Verankerung in Gottes Wort als die offenbarte Wahrheit Gottes. Wer bereit sein will, der Verführung und Irrlehre der vielen falschen Propheten und vor allem des einen falschen Propheten zu widerstehen, der muss tief verankert sein. Zuerst einmal in der Überzeugung, dass ich in der Bibel der Wahrheit Gottes begegne. Und zweitens, dass die Bibel der Ausgangspunkt für alle Erkenntnis ist, sei es in der Theologie oder in der Ethik. Und es braucht die Bereitschaft, uns ganz unter dieses Wort zu stellen. Wenn wir in den Wirren der Endzeit bestehen wollen, wenn der falsche Prophet seine Stimme erhebt und seine perfiden Lügen verbreitet, dann heißt das, wir müssen auch in diesem Wort buchstäblich gebadet sein. Wir müssen dort drin sein, wir müssen das kennen, wir müssen das lesen, verarbeiten, theologisch bearbeiten, mit ihm vertraut sein. Um all das zusammenzufassen, möchte ich gern zwei Aussagen des Apostel Paulus zitieren. Auch hier habe ich mich auf eine beschränkt, sorry. Treffender könnte man die Konsequenz all dessen, was ich jetzt gesagt habe, nicht zusammenfassen. Auf die Frage, wie können wir dem falschen Propheten widerstehen? Paulus schreibt dem Timotheus in Kapitel 3 seines zweiten Briefes: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und was du von Kind und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben oder eingehaucht, durch den Heiligen Geist eingehaucht, steht hier, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Dieses Vollkommen kann man auch übersetzen, dass der Mensch zum Ziel kommt, zu allem guten Werk geschickt. So können wir dem falschen Propheten widerstehen. Amen.